Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 43. Heute geht es um die Fertigung von Kunststoffteilen. Und ich rede nicht von Fantasiefiguren oder irgendwelchen Blumenvasen. Es geht um große Bauteile für den industriellen Einsatz mit hoher Zugfestigkeit, hoher Dichte und hoher Detailgenauigkeit. Wie ist all das möglich? Mittels Binder-Jetting auf Basis von PMMA. Details dazu verrät uns mein heutiger Gast. Er ist der Forschungs- und Entwicklungsleiter im Unternehmen Additive Elements. Er ist uns via Internet zugeschaltet aus Planegg bei München. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Johannes Günther. Moin, Herr Günther, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
Ja, hallo, Herr Asche. Schön, dass ich Sie auch wieder sprechen darf. Das ist immer wieder ein Vergnügen mit Ihnen. Ich kann gleich beginnen. Und zwar, also, Johannes Günther, haben Sie schon gesagt, 45 Jahre, oh Gott, schon 45, da bin ich schon alt. Jetzt haben wir 6,5 Jahre schon das Unternehmen Additive Elements. Ich war Mitbegründer. Vorher war ich 10 Jahre auch in der Binder-Jetting-Entwicklungstechnologie tätig. Ja, und wir sind nicht groß. Wir sind 4 Mitarbeiter, 2 in der Entwicklung, einer im Vertrieb, einer in der Produktion. Ja, und wir haben uns eigentlich dem Binder-Jetting-Druck gegeben. Und ja, ich sehe das als Entwickler. Wir entwickeln den Prozess und das Material für diese doch ziemlich produktive Fertigungstechnologie.
Okay, die Technologie, das ist das Stichwort. Bitte schildern Sie diese Technologie Schritt für Schritt. Wie funktioniert das?
Genau. Die Binder-Jetting-Technologie ist einer der pulverbasierenden Technologien. Da kennt man ja mehrere, auch das Lasershintern. Nur, dass statt eines Lasers ein Druckkopf zum Tragen kommt. Und zwar ist das so, dass es wie alle Verfahren auch schichtweise aufgebaut wird. Also da wird eine feine Pulverschicht aufgeratelt von einem Beschichter. Und die Stellen, die dann verfestigen sollen, werden dann mit dem Druckkopf aufgedruckt. Die verkleben miteinander und dann wird eine feine Schicht abgesenkt und dann geht es eigentlich weiter gleich mit der zweiten Schicht und so weiter. Und am Schluss erhält man eine große Kiste voller Pulver, kann man sagen. Und die ist dann ist da quasi da drin vergraben. Es sind dann die Bauteile, die man haben möchte. Die packt man danach aus, strahlt sie vielleicht ein bisschen und man erhält sein Bauteil. Das ist so das Grundprinzip des Binder-Jettings.
Okay, erklären Sie den Druckkopf. Wie viele Düsen hat der und was kommt aus diesen Düsen raus?
Genau, und der Druckkopf, der versprüht allgemein einen Binder, also der eben diese Pulverkörner zusammenkleben soll. Aktuell unser Druckkopf hier hat 768 Düsen, aber das ist beliebig skalierbar. Das ist das Schöne an dieser Technologie. Ich kenne Maschinen, die haben eine Düse genau. Und ich kenne aber auch andere, die haben 25.000 Düsen, also und haben da wirklich einen Meter Druckbreite und schaffen dann entsprechend Volumen pro Zeit. Also das ist der Druckkopf. Da kommt eben irgendwas, was die Partikel verbindet. Das kann dann lösend wirken, polymerisierend, wie auch immer. Das ist so die Technologie dahinter.
Sie verbinden die Partikel. Was heißt das? Verschmelzen Sie die oder regen Sie eine Polymerisation an?
Genau, also im Binder-Jetting kann man sich vieles vorstellen. Wir speziell, da schmelzen wir das nicht. Also das ist eben der große Unterschied zu den Multi-Jet-Fusing, die man von HP kennt. Wir bringen kein Kontrastmittel auf, sondern wir bringen wirklich Material ein. Also es ist ein Monomer, also die Vorstufe von dem Polymerpulver, das wir da haben. Und wir tun da richtig saftig was rein. Und das, genau, das löst so ein bisschen das Pulver an. Aber das Wichtige ist, im Pulver ist ein Aktivator drin, der regt die Polymerisation an. Also wir machen das per Temperatur. Und dann polymerisiert das Ganze und es wird wirklich ein fester Bauteil, also das dann besteht aus polymerisierten Binder und eben das Pulver. So muss man sich das vorstellen.
Okay, was ist das für ein Kunststoff, den Sie da zur Polymerisation anregen?
Genau, also das Pulver selber, das sind Copolymere, die man in perfekt runden Partikelgröße auf dem Markt kaufen kann tatsächlich. Die sind per Suspensionspolymerisationsverfahren hergestellt. Und diese Kornform ist halt perfekt für die Maschine, weil da eben das super dünne Schichten aufgetrakelt werden können. Und der Binder selber, das ist eine Mischung aus Acrylaten und Metacrylaten. Da gibt es eine ganze breite Auswahl von Materialien, die man da hernehmen kann. Und das ist das Schöne, dass man dann natürlich auch auf die Eigenschaften dann auch Einfluss nimmt. Also die Acrylatwelt ist riesig. Da gibt es alles von dehnbar bis steif, von weich bis hart. Und aktuell in der Forschung zum Beispiel arbeiten wir sehr an der Schlagfestigkeit für unser nächstes Produkt. Im Labor funktioniert es schon hervorragend. Also da können wir richtig Kugeln drauf fallen lassen. Die halten alles aus.
Okay, was ist das für ein Kunststoff und wie groß sind die einzelnen Partikel?
Die Partikel, die sind so, also die Partikel haben natürlich eine Partikelgröße, Bandbreite, muss man sich das vorstellen, damit das auch gut packt. Und die sind so 50 bis 100 Mikrometer groß. Und entsprechend sind halt die Schichten, die man damit auch aufrakeln kann.
Ich habe es eingangs gesagt, das ist PMMA. Was ist das und wo ist der Unterschied zum weit verbreiteten PA12 beispielsweise?
Genau, PMMA, man kennt das vor allem unter den Vermarktungsnamen Acrylglas oder Plexiglas. Das ist ein eigentlich relativ harter Kunststoff, wenn es reines PMMA ist. Also Copolymere verändern das natürlich wieder. Und ist eigentlich bekannt vor allem auch für die Witterungsbeständigkeit. Also das vergilbt zum Beispiel nicht wie das PA12. PA12 ist ja eher ein Kunststoff, das eben auch Stickstoffgruppen hat und natürlich ein ganz anderes Eigenschaftsprofil hat und dafür optimiert worden ist, es aufzuschmelzen für dieses Verfahren. Und PMMA eben nicht. Also das ist, wie kann man sagen, ja, ist halt ein ganz anderer Kunststoff mit anderen Eigenschaften, muss man sagen. Wobei der eben sehr, sehr stark variiert werden kann. Also das, glaube ich, ist das Wichtige dabei.
Perfekt. Lassen Sie uns über diese Eigenschaften reden. Welche Materialkennwerte erreichen Sie nach dem Druck? Ich habe es eingangs gesagt, hohe Zugfestigkeit, hohe Dichte. Sagen Sie mal ein paar Zahlen dazu.
Genau, also wir haben ja jetzt mehrere Materialkombinationen, die wir gerade anbieten. Also eins heißt I12 Plus, das ist eher für den Kunst- und Modellmarkt zwar gedacht. Und da haben wir Festigkeiten, die so 20 Megapascal sind und 2% Bruchdehnung, also relativ sprödes Material. Mhm. Das Material, das wir jetzt in ein paar Wochen jetzt lancieren werden, Sie sind tatsächlich der Vorreiter. Ich kündige es hiermit offiziell an, genau. Hier die Premiere. Also da haben wir 40, also eine Verdoppelung, eine 40 Megapascal. Die Bruchdehnung ändert sich nicht viel. Also da kommt man vielleicht auf 3%, ist relativ spröde. Und das Labormaterial, das bereits im Labor funktioniert, haben wir aber noch nicht auf Produktionsgröße geweitet. Da sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Da haben wir Kombinationen, die haben 70 Megapascal und 10% Dehnung. Und andere schaffen es sogar 50% Dehnung zu haben. Also da spricht man dann von einem Material, das dann für mechanische Anwendungen hochinteressant wird.
Das neue Material, den Namen haben Sie noch nicht verraten, heißt wie?
Das neue Material, das ist der Arbeitsname AE13, aber mit der 13, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Also wenn wir auf den Markt gehen, dann werden wir wahrscheinlich anders nennen.
Sie haben gesagt, die Farbe beim alten, in Anführungszeichen, alten Material AE12 Plus ist weiß. Welche Farbe hat das neue Material nach dem Druck?
Genau, also das Weiße kommt daher, dass da noch eine Restporosität da ist. Also das ist ein physikalischer Effekt. Durch die viele Lichtstreuung erscheint es eben sehr weiß. Und die hohe Dichte, die wir jetzt erreichen, da wird das Ganze transluzent. Auch interessant für optische Anwendungen natürlich. Und dann, weil ich natürlich auch Additive drin habe, hat es eher einen grünlichen Farbstich drin. Also es ist transluzent grünlich. Und gut, das neueste Material, das weiß ich noch nicht. Wo wir da rauskommen werden mit der Farbe, das hängt natürlich von den Additiven wieder an. Aber so muss man sich das vorstellen. Also das I12 Plus ist schön weiß, so wie es meist der Künstler haben will oder der das noch weiterverarbeiten will. Und das nächste hat einen grünlich transluzenten Charakter.
Aber das Grünliche ist dichter und zugfester, richtig?
Genau, das ist halt die doppelte Festigkeit im Vergleich dazu. Und Porositäten kann man nicht mehr feststellen. Also mit meinen Mitteln, die ich hier habe, wir machen natürlich einen Schliff und gucken rein. Porosität ist da im Prinzip unterhalb der, sagen wir, Nachweisgrenze.
Also das glaube ich Ihnen nicht. Also wir reden von Binder Jetting, wir reden von einem pulverbettbasierten Verfahren. Da kann es keine Null-Restporosität geben.
Jedenfalls nicht, dass ich sie messen könnte. Also okay. Die ist bestimmt unter 1%. Und gut, wie macht man das? Das ist wahrscheinlich die Frage, wo es dann auch abzielt.
Ja.
Das ist tatsächlich nicht so einfach. Denn wenn man Flüssigkeit in ein Pulver reintut, und dann hat man natürlich Kapillarkräfte und dann zieht es auseinander in allen Himmelsrichtungen und entsprechend gehen die Konturen verloren und man hat Porosität, die man nicht ausschalten kann. Aber wenn man, jetzt kommt's, also den Prozess gut im Griff hat, also das ist eine Timing-Sache, es ist eine Temperatursache, man spielt mit Lösegeschwindigkeiten, mit der Polymerisationskinetik, Härtung darf natürlich nicht zu früh stattfinden, aber auch nicht zu spät, die richtige Kombination von Binder und Pulver, und da haben wir es tatsächlich geschafft. Wir kriegen es hin, super Konturen, super Detailgenauigkeiten, und eine volle Dichte hinzubekommen. Wir sind die Ersten, die es so hinkriegen, und ein bisschen stolz bin ich doch auch.
Zu Recht, offen gesagt. Ich habe Teile in der Hand gehabt, vor kurzem in Erfurt auf der RapidTech, hat mir Ihr Kollege die Teile in die Hand gedrückt und ich muss sagen, das war wirklich beeindruckend. Abseits davon, lassen wir uns über die Maschine reden. Wie groß ist der Bauraum?
Genau, derzeit arbeiten wir noch mit einer Voxeljet-Maschine, weil es einfach, gut, hat Gründe. Ich komme ja von der Historie von Voxeljet und da kenne ich die Maschine gut. Und da sie zur Verfügung stand, habe ich 850x450x480 mm. Aber man muss dazu sagen, also die Technologie kennt ja da kaum Grenzen. Also da sind auch Dimensionen in mehreren Metern möglich. Das sollte gar kein Problem sein. Ganz im Gegenteil, was bei den Multi-Jet-Fusing-Verfahren, die sind meistens begrenzt, die haben ein Temperaturproblem, so wie ich das erkenne. Die können nicht so skalieren. Und da ist das Binder-Jetting doch weit voraus.
Okay, das klingt interessant. Für welche Kunden, für welche Branchen ist das denn interessant?
Ja, wir sind da sehr breit aufgestellt. Also derzeit das Produkt, das wir jetzt schon seit mehreren Jahren vermarkten, das hat den Fokus auf große Anschauungsobjekte, Kunst, Prototypen, aber auch tatsächlich auch Gehäuse. Also da wird eine Musikbox damit auch hergestellt und auch Elektronikgehäuse machen wir auch. Das I21, also das, was jetzt demnächst rauskommt, wird dann mehr technisch, ganz klar. Die mechanischen Eigenschaften ziehen ja darauf ab. Und da sind neben dem Gehäuse natürlich dann auch für Montagehilfen auch gedacht, Schutzbauteile, Riesen-Mock-ups, also alles, was noch deutlich fester sein sollte und vielleicht noch nicht die Schlagfähigkeit von PA-12 braucht, aber 40 Megapascal ist ja auch nicht schlecht, da setzt es ein, also alles, was ein bisschen mehr aushalten soll.
Wir reden also von stabilen, großen, zugfesten, dichten Bauteilen, von großen Bauteilen. Welche Aufbauraten erreichen Sie? Wie schnell oder wie lange dauert es, so ein großes Bauteil aufzubauen?
Genau, also die Maschine, die wir jetzt haben, ist noch relativ langsam. Also die hat so 50 Kubikzentimeter pro Minute derzeit.
50 Kubikzentimeter pro Minute?
Genau, das ist relativ langsam, muss ich auch zugeben, einfach weil die Maschine auch nicht wirklich geeignet ist für unseren Prozess. Aber ich habe nur die, aber es funktioniert. Ich kann die anders parametrisieren, damit man eben diese Aufbauraten bekommt.
Wie lange dauert es denn, wenn ich jetzt einen voll bestückten Bauraum drucken wollte, wo ich halt Bauteile gestapelt habe? Sie haben den Bauraum beschrieben, wie groß er ist. Wie lange dauert es, einen vollen Bauraum zu drucken?
Genau, dieser Bauraum mit aktuell dieser Maschine, die bei uns steht, brauchen wir 2,5 Tage, bis die komplett voll ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Packdichte völlig egal ist. Also ich kann da das reinhauen, wie ich möchte. So dicht, und desto besser eigentlich.
Völlig klar, aber 2,5 Tage ist ja echt mal eine Hausnummer, ne?
Ist eine Hausnummer, weil die Maschine ja vom Prozess her nicht so ganz geeignet ist. Also ich muss viele Sachen nacheinander machen, was nicht parallelisierbar ist, ja.
Nämlich, was müssen Sie machen? Schildern Sie es mal bitte.
Genau, gut, der Druckkopf ist ja nicht allzu groß, also ich muss da in Streifen arbeiten. Das ist das eine, was das langsam macht. Und das andere ist, ich kann nicht Sachen parallelisieren. Also am liebsten hätte ich natürlich das Bedrucken, das Beschichten und dann das Bestrahlen. Ich muss eine bestimmte Zieltemperatur erreichen. Das hätte ich gerne alles in einem Aufwasch, aber das habe ich nicht. Und deswegen dauert es leider eben zurzeit circa 65 Sekunden pro Schicht und dann kann man es natürlich dann ausrechnen.
Eine Schicht dauert 65 Sekunden. Das ist wirklich sehr lang. Warum ist das so? Warum muss das so sein? Warum bauen Sie nicht eine Maschine, die das schneller kann?
Ja, das fragen uns inzwischen doch tatsächlich viele Leute. Ich bin jetzt aber kein Maschinenbauer, sondern nur Physiker und habe den Prozess entwickelt. Und tatsächlich, diese Frage ist so aktuell, dass wir die gerade mit möglichen Investoren besprechen, denn es scheint so wirklich so, dass es sich wirklich lohnt, eine eigene Maschine zu haben, die dann also ganz andere Aufbauraten haben. Und wir haben da auch schon ein Konzept und ein bisschen durchgerechnet und dann sollte man auf 400 Kubikzentimeter pro Minute kommen.
Ein großes Thema in der additiven Fertigung ist aktuell die Nachhaltigkeit. Nicht nur in der additiven Fertigung, sondern generell. Deshalb die Frage an Sie, was passiert mit Ihrem Restpulver? Ist das recycelfähig?
Voll und ganz tatsächlich. Also da unterscheiden wir uns auch ein bisschen von den Lasersinterern und den MJF-Verfahren. Dass das Pulver, das nicht bedruckt ist, können wir einfach durchsieben und gut, ein bisschen Frischpulver muss man sowieso dazu tun, weil man nimmt ja auch Bauvolumen ja raus. Und das reicht völlig aus und dann ist das Pulver völlig wieder hernehmbar. Also wir produzieren tatsächlich keinen Müll. Also das ist ganz gut. Wirkt sich dann auch natürlich auf die Preise aus.
Dazu kommen wir gleich. Sie verkaufen nur, in Anführungszeichen, das Materialsystem. Verkaufen Sie Bauteile? Sind Sie Dienstleister? Was bieten Sie an?
Tatsächlich auch beides zurzeit noch. Also wir müssen ja irgendwie ein bisschen Umsatz machen. Also wir haben hier eine hausinterne Dienstleistung und wir können das Material tatsächlich auch an Kunden verkaufen, die eine Voxeljet-Maschine haben und betreiben und auf unser System auch umsetzen. Und, tatsächlich haben wir da auch einen. Und ist aber leider sehr begrenzt, weil nur eine ganz bestimmte Voxeljet-Maschine überhaupt geeignet ist, um unser Prozess zu fahren. Das ist die VX800, kann man das sagen. So viele gibt es nicht auf dem Markt und da ist natürlich sehr beschränkt noch. Also wir machen beides, Dienstleistung und Verkaufsmaterial, aber es gibt halt zu wenig Maschinen, die das noch, also noch gibt es zu wenig Maschinen, die das dann einsetzen können.
Okay, Details zur Voxeljet-Technologie habe ich in einer früheren Folge mal besprochen mit Herrn King. Liebe Hörer, schauen Sie einfach mal nach. Druckwelle heißt der Podcast. Ich weiß nicht, welche Folge es war. Da werden Sie mehr erfahren, wie das Ganze funktioniert. Zurück zu Additive Elements. Wenn ich Bauteile haben will, die mit Ihrem Verfahren hergestellt wurden, wo kriege ich die her? Wo kann ich die bestellen?
Genau, also wir haben da natürlich Vertriebspartner wie Protic und CraftCloud. Demnächst werden noch weitere Online-Shops kommen. Aber man kann natürlich ganz direkt bei uns anrufen, eine E-Mail schreiben mit einem Anhang von einer STL-Datei und dann drucken wir das auch direkt so. Also es geht beides.
Okay, wenn wir gerade im Werbeblock sind, wie lautet die E-Mail-Adresse, wenn jemand Interesse hat, an wen wendet er sich?
Ah ja, das ist die kontakt@additive-elements.de. Dann kommt es quasi an meinem Schreibtisch oder kurz daneben kommt es da an.
Dann lassen Sie uns über Geld reden. Was kosten denn die Bauteile?
Das ist sehr stark abhängig von der Geometrie. Also hat man sehr einfache, klobige Bauteile, ist es ein billiges Ding. Hat man ein sehr filigranes mit viel Oberfläche, viel Arbeit auch danach, um das Pulver zu entfernen, ist das natürlich teurer. Also in Zahlen ausgedrückt bewegen wir uns zwischen 20 und 50 Cent der Kubikzentimeter.
Was ich erstaunlich günstig finde.
Oh, ich bin der Entwickler tatsächlich. Ich habe keine Ahnung von Preisen. Aber so hat man der Vertrieb mir das gesagt, das ist oder die Preisspanne.
Aber der Druck dauert sehr lange, das haben Sie geschildert. Und am Ende kostet der Kubikzentimeter wirklich kleines Geld. Das beißt sich in meinen Augen. Wie funktioniert das?
Na gut, das ist, wir kaufen natürlich unser Material auf dem offenen Markt. Also nachdem ich das ja alles selbst entwickelt habe, kann ich natürlich auch entsprechend die Rohstoffe so kaufen und selber mischen. Also ich bin da jetzt nicht abhängig von einem Provider, der mir das spezielle Material für meine Maschine macht. Ganz klar, also da habe ich schon mal einen Vorteil. Und die Maschine tatsächlich, die wir jetzt derzeit haben, die ist ehrlich gesagt geliehen. Die ist gar nicht unsere. Und wir sind natürlich ein kleines Team. Also ich habe natürlich nicht so viele Leute zu bezahlen. Vielleicht hängt das alles damit zusammen. Also da kommt man auf diesen Preis. Wobei, das sollte ein realistischer Preis sein. Selbst wenn jemand eine Maschine auch außerhalb betreibt, dann sollte er das auch hinkriegen.
Okay, lieber Herr Günther, damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Und jetzt bitte ich Sie einfach mal, schauen Sie mal in die Glaskugel, schauen Sie voraus, blicken Sie in die Zukunft. Für wen würden Sie gerne welche Bauteile irgendwann mal herstellen? Was wäre Ihr Traumkunde?
Ja, also ich bin ja eher der Entwickler. Also ich sehe da gar nicht den, ich bin da eher idealistisch eingestellt. Ich weiß schon, welche Kunden ich wahrscheinlich nicht beliefern werde. Das sind alle, die mit Rüstungsindustrie zu tun haben. Da habe ich mich jetzt ethisch rausgehalten. Ansonsten sehe ich mich eigentlich eher da so, ich möchte möglichst vielen Leuten diesen Zugang zum 3D-Druck ermöglichen. Also der soll ökonomisch immer sinnvoller werden. Es soll wirtschaftlicher einfach sein, etwas 3D zu drucken, als in Fernost in Massen herzustellen. Und es soll ökologisch sein, möglichst. Also ich will ja dann, meine Vision ist ja auch, von fossilen Rohstoffen auch wegzukommen, dass man eben mit natürlichem Material arbeiten kann. Da ist die Binder-Jetting-Technologie eigentlich prädestiniert. Und einfach weg von der Massenproduktion und hin zu einer bedarfsgerechten Herstellung. Also, dass man wirklich nur das herstellt, was man wirklich braucht und nicht in Massen voraus herstellt und versucht, es dann zu vertreiben und den Rest wegschmeißen zu müssen. Das wäre meine Vision.
Dass alles so entlasse ich Sie nicht. So kommen Sie mir nicht davon.
Okay.
Was ist Ihr Traumbauteil?
Mein Traumbauteil?
Ja.
Mein Traumbauteil.
Oder Ihr Traumkunde?
Das ist wirklich schwierig, weil es sollte natürlich etwas sein, was natürlich dem 3D-Druck ja auch gerecht wird. Aber da habe ich tatsächlich keine Vorstellung dafür, was es mein Bauteil oder mein Kunde sein will.
Werden wir Additive Elements Bauteile demnächst auf der ISS sehen oder in sonstigen Raumfahrtanwendungen?
Das kann durchaus möglich sein, ja. Also das also weil es hört ja nicht auf mit den Metacrylaten, selbst wenn die schon eine breite Anwendungsgebiet haben. Also ich werde auch mit anderen Materialien arbeiten und habe ich ja auch schon, also in Forschungsprojekten. Und es hat funktioniert und ich denke, ja, das hat seine Berechtigung auch auf der ISS.
Okay, lieber Herr Günther, das hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen für das informative und nette Gespräch.
Vielen Dank. Auf jeden Fall. Die Freude war ganz meinerseits und ich hoffe, wir sehen und hören uns ein andermal wieder.
So machen wir das. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 43. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.